SWR 1, der Feiertag morgen mit Silke Arning.
Zimmerfrei. Es ist wirklich bemerkenswert, wie viele Leute gerade schauen, ob sie nicht einen Platz haben, um geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Manchmal sind die eigenen Kinder schon aus dem Haus und die Zimmer stehen leer. Manchmal wird tatsächlich durch einen Mieterwechsel eine Wohnung frei. Bei aller Hilfsbereitschaft tut allerdings eine gewisse Portion Realismus Not, damit es nicht zu Enttäuschungen kommt. Darüber habe ich mit Tobias Mohr vom Deutschen Caritasverband gesprochen. Herr Mohr, welche Erfahrungen bei der privaten Unterbringung geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer haben Sie bislang gemacht?
Wirklich allgemeingültiges Bild über Erfahrungen der privaten Aufnahme liegt natürlich noch nicht vor. Aber wir wissen natürlich, dass es an vielen Orten sehr, sehr gut klappt, die Aufnahme, die private Unterbringung. Andernorts ist aber auch zu Überforderungssituationen. Der Gastgeber kommt zu herausfordernden Situationen, manchmal auch Konflikten und teilweise auch zu Abbrüchen der Aufnahme kommen.
Ja, angenommen, ich habe zum Beispiel in meiner Privatwohnung ein Zimmer für eine ukrainische Studentin, sagen wir jetzt mal, freigemacht. Ja. Und stelle dann fest, oh Gott, das wird mir doch ein bisschen viel oder es passt dann am Ende gar nicht mit der Chemie. Was mache ich denn dann?
Ein Stück weit ist es ja ein normales Phänomen, wenn Menschen zusammenleben, dann kommt es natürlich zu Konflikten. Sie können sich eigentlich immer an die Kommune wenden. An die können Sie sich wenden. Sie können sich an andere Beratungsstrukturen der Wohlfahrtspflege wenden, an die Diakonie, an die Caritas. Dort finden Sie Unterstützung, dort finden Sie Hilfe. Grundsätzlich empfehlen wir immer von vornherein, Beratungen, ehrenamtliche Netzwerke, Freunde einzubeziehen, wenn man Personen privat aufnimmt.
Nun stelle ich mir vor, dass viele Geflüchtete womöglich traumatische Erfahrungen hinter sich haben oder dass sie eben auch nicht damit zurechtkommen, alles verloren zu haben, dass sie sich um ihre zurückgebliebenen Angehörigen sorgen. Wie kann ich da helfen?
Wichtig ist, sich der eigenen Rolle klarzumachen. Im Regelfall ist man ja selbst kein Psychotherapeut und kein Psychologe. Das heißt, man sollte seine Kompetenzen hier natürlich klar erkennen. Zentral ist auf die Privatsphäre zu achten, der Schutzsuchenden, auf die Selbstbestimmungen. Das heißt, ein unaufgefordertes Betreten des Zimmers, körperliche Nähe, das ist natürlich eine Grenzüberschreitung, die man unterlassen sollte. Weil ich denke, nur empathische Grundhaltung, ein möglichst normaler Umgang, das sind sicherlich stabilisierende Elemente.
Und gibt es Situationen aus Ihrer Perspektive, in denen ich doch vielleicht besser davon Abstand nehmen sollte, Kriegsflüchtlinge aufzunehmen?
Ja, also Kriegsflüchtlinge leben häufig in einem emotionalen Ausnahmezustand. Aus diesem Grund ist es sicherlich wichtig, dass sie selbst als Gastgeber belastbar und stabil sind, eine empathische Grundhaltung haben, eine Offenheit. Möglicherweise ist es sinnvoll, wenn sie vielleicht auch bestimmte Kenntnisse erworben haben, vielleicht Sprachkenntnisse oder sie kennen jemanden, der eben bei der Sprachmittlung helfen kann. Das alles ist aber eigentlich keine Vorbedingungen, weil entsprechendes Wissen normalerweise natürlich auch angeeignet werden kann.
Und man sollte natürlich auch entsprechend Platz haben, so wie Sie schon gesagt haben, damit die Menschen eben auch ihre eigenen Rückzugsmöglichkeiten haben.
Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Unsere Empfehlung ist eigentlich unausreichend. Privatsphäre für Gastgeber und Gäste würde ich unbedingt davon abraten, Geflüchtete aufzunehmen. Das heißt, abgetrennte Räumlichkeiten, zum Beispiel eine Anliegerwohnung, die eignet sich natürlich häufig erstmal gut für die private Unterbringung von Flüchtlingen.
Eine private Unterbringung hat natürlich den Vorteil, jetzt mal im Vergleich zur Sammelunterkunft, dass die Geflüchteten näher dran sind an diesem neuen Leben und vielleicht auch einen einfacheren Start haben, weil sie Unterstützung bekommen und, sagen wir mal, mit Blick auf eine Integration da doch eher vielleicht bessere Voraussetzungen finden?
Unbedingt. Die private Unterbringung, die kann extrem viel bieten. Das ist ein unbedingt wichtiges und wertvolles Angebot, wenn es ausreichend unterstützt wird, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Eben, wir hatten angesprochen, die ausreichend Räumlichkeiten, Rückzugsmöglichkeiten. Wenn die Erwartungen auf beiden Seiten geklärt sind, wenn auch die Rolle des Gastgebers geklärt ist, wenn möglicherweise ein Kontakt zu einer Beratungsstelle besteht, wenn ein Netzwerk aus Ehrenamtlichen besteht, dann kann es eine extrem große Hilfe sein. Eben, weil, wie Sie sagen, in einer Wohnung oftmals natürlich ein viel besseres Ankommen möglich ist als in großen Flüchtlingsunterkünften.
Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich Wohnraum zur Verfügung stellen will, dann geht das zum Beispiel über Vermittlungsportale, Vermittlungsstellen. Ich könnte theoretisch zum Bahnhof gehen und dort selbst Geflüchtete ansprechen. Ich kann mich aber auch direkt an die Kommune wenden. Was raten Sie?
Unsere klare Empfehlung ist, laufen Sie nicht an den nächsten Bahnhof, sondern wenn Sie sich an ihre Kreis- oder Stadtverwaltung. Die ist grundsätzlich zuständig und viele Städte haben sich eben bereits darauf eingestellt und wie gesagt, entsprechende Portale freigeschaltet. Das ist eigentlich der Weg, den wir empfehlen. Mancherorts kann man sich auch an Wohlfahrtsverbände, Diakonie, Caritas, AWO und andere wenden, die eben ebenso involviert sind.
Aufnahme in Deutschland. Was ist zu tun, wenn man geflüchteten Menschen aus der Ukraine einen Wohnraum zur Verfügung stellen will? Das waren Informationen von Tobias Mohr vom Deutschen Caritasverband. Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine erlebt Deutschland eine Welle der Hilfsbereitschaft. Überall gibt es Initiativen, wir haben es ja eben gehört, auch Privatleute, die sich bemühen, den Geflüchteten das Ankommen hier im Land zu erleichtern. Auch die Benediktinernonnen vom Kloster St. Liobar im Freiburger Stadtteil Günterstal wollten helfen. Und als sie erfahren haben, dass eine Großfamilie aus Kramatorsk, 3 Schwestern mit ihren 5 Kindern, dringend eine Unterkunft gesucht hat, da haben sie natürlich sehr gerne und herzlich empfangen. Aus Freiburg berichtet Sebastian Baron.
Schon 2015 hatte das Kloster St. Liobar im beschaulichen Stadtteil Günterstal Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen, die noch immer dort leben. Als sie Anfang März erfuhren, dass eine ukrainische Großfamilie Hilfe brauchte, boten die Syrer der Priorin Unterstützung an.
Die haben gleich gesagt, Magdalena, wenn ihr Flüchtlinge aufnehmt, wir helfen euch dabei. Dann sind sie gekommen, haben die Betten aufgestellt und es war wirklich eine tolle Zusammenarbeit.
Jetzt leben die Schwestern Anastasia, Dasha und Irina mit ihren Kindern in einer hellen Wohnung dicht am Wald. Wir treffen uns zum Interview mit einer ehrenamtlichen Übersetzerin im Garten des Klosters.
Меня зовут Саша.
Es ist Alexander, oder Sascha. Er ist 11 Jahre alt. Ihm gefällt hier sehr, weil es ist wunderschöne Natur, so frische Luft. Ihm gefällt auch die neue Schule, die neue Sprache, alles sehr spannend. Er wird allerdings natürlich gerne nach Hause fahren, aber solange es nicht möglich ist, er versteht, er muss hier bleiben.
Auch seine Cousine, die 10-jährige Irina, fühlt sich sehr wohl in ihrer neuen Schule in Freiburg.
Меня зовут Ирина, мне 10.
Aber sie vermisst ihren Vater, der in der Ukraine zurückbleiben musste, sehr. Schwester Maristella hat sich in den letzten Jahren mit vielen hilfsbereiten Menschen in Günterstal vernetzt. Kurz nachdem bekannt wurde, dass eine ukrainische Großfamilie morgens um 3 im Kloster angekommen war, wurden viele Menschen aktiv.
Jeder hilft. Also die eine kümmert sich darum, dass die Kinder in die Schule kommen. Dann so und so viele, die mit übersetzen, wenn es gebraucht ist, oder die mit zum Amt gehen, die mit zu den Ärzten gehen. Ganz viele Leute, die da gesagt haben, wir sind gelähmt von dem Krieg, aber hier haben wir jetzt eine Möglichkeit zu helfen.
Für die Kinder sind die vielfältigen Freizeitangebote ein Segen, denn sie können die traumatischen Kriegserlebnisse zumindest für kurze Zeit vergessen. Dem 7-jährigen Klim gefällt besonders die Natur und dass es hier sehr sonnig ist. Seine Freizeit verbringt er mit Fahrradfahren, Fußballspielen und Karate lernen.
Ist da eine Velocipede, можно ходить на разные секции. Футбол, карате. Сегодня будет карате, а завтра футбол.
Obwohl die Menschen in Günterstal sehr nett sind und sich viel Mühe geben, möchte die Großfamilie möglichst bald wieder nach Hause nach Kramatorsk, betont die 32-jährige Irina.
Мне 32 года. Мы приехали все из Украины, города Краматорск.
Die bedankt sich für die wahnsinnige Herzlichkeit und die wahnsinnige Bereitschaft von den Menschen, die hier getroffen, die fühlen sich wirklich sehr wohl und gut aufgenommen, aber die sagen, es ist immer gut zu Besuch sein irgendwo, aber die wollen alle nach Hause.
Die Rollenden Steinchen, so heißt eine Kinderliederband aus Wehr im Kreis Waldshut. Letztes Jahr wurde die Gruppe mit dem Deutschen Rock- und Poppreis als beste Popband ausgezeichnet und ihr Album Das Leben ist ein Ponyschlecken als bestes Kinderliederalbum ausgezeichnet. Normalerweise machen die Rollenden Steinchen rockige, fröhliche Musik für Kinder und ihre Eltern. Jetzt hat sich die Band, in der Erwachsene mit ihren Kindern spielen, einem ernsten Thema gewidmet, dem Krieg in der Ukraine und wie er auf Kinder wirkt. Meine Kollegin Katharina Sieburger hat die Band zu Hause besucht und war bei einer Bandprobe dabei.
Die 13-jährige Lynn Trefzka streicht mit dem Bogen über ihr Cello. Der Blick ist auf das Notenblatt geheftet. Gemeinsam mit ihrer Schwester, der 10-jährigen Fiona, singt sie das Lied Krieg der Band Die Rollenden Steinchen.
Es ist Krieg. Was will nur dieser zornige alte Mann?
Krieg. Etwas, das bisher für die Schwestern Lynn und Fiona ganz fern war. Auch ihre Großeltern sind erst nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Fiona.
Ich finde es auch sehr gruselig eigentlich, dass Krieg jetzt auch ziemlich nah bei uns ist. Und naja, wer weiß, was noch alles passiert.
Fiona und Lynn sind mit ihren 10 und 13 Jahren alt genug, dass sie verstehen, was in der Ukraine passiert und Fragen haben, sagt ihr Vater Heiko Trefzka, Bandmitglied der Rollenden Steinchen.
Natürlich unterhält man sich dann drüber und stellt auch die Frage nach dem Warum und nach der Sinnhaftigkeit, die relativ schwierig zu beantworten ist, gerade in dem Fall.
Seit 4 Jahren machen die Rollenden Steinchen, Achtung, nicht The Rolling Stones, zusammen mit ihren Kindern Musik. Meist spielen sie rockige, fröhliche Kinderlieder wie Revolution oder Allein zu Haus. Auch Bandmitglied Fabian Birzele hat von seinen Kindern viele Fragen zum Krieg in der Ukraine gestellt bekommen und wurde davon zu dem Lied inspiriert.
Meine Kinder haben angefangen, Fragen zu stellen, die ich nie von ihnen gehört habe. Ja, warum kommen nur Frauen und Kinder zu uns als Flüchtlinge und keine Väter und keine Papas? Und meine Tochter hat dann gefragt, müssen denn alle Papas dort bleiben und werden jetzt Soldaten?
Ein Papa nimmt Abschied von seinem Kind, weil Väter plötzlich Soldaten sind.
Auch in der Schule ist der Krieg in der Ukraine Thema für die Kinder. Und bei Fiona sogar ganz konkret.
Bei uns in der Klasse ist seit neuestem ein ukrainisches Mädchen auch. Und auch als ich sie gesehen habe, habe ich mir überlegt, was sie alles durchgemacht haben muss und ob sie vielleicht auch ihren Vater verlassen musste. Ich weiß nicht, was sie erlebt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach für sie ist.
Ursprünglich hatte das Lied ein düsteres, trauriges Ende. Doch das gefiel den Schwestern Lynn und Fiona nicht. Musikalisch blieb die Tonlage des Liedes gleich. Düster und traurig. Aber in dem Text wollten sie am Ende einen Hoffnungsschimmer haben. Gemeinsam mit ihrem Vater Heiko Trefzka und Bandkollege Fabian Birzele haben sie das Liedende kurzerhand umgeschrieben.
Frieden, Frieden.
Ich würde den ukrainischen Kindern gerne sagen, dass sie jetzt an sich glauben sollen, nicht aufgeben dürfen und dass alles gut wird, sicher.
Und dass wir sie auch aufnehmen können in Deutschland und ihnen helfen können und ihnen ein neues Zuhause geben können.
Ich hoffe, dass nun jeder in Frieden leben kann.
Luftangriff auf einen Vorort in Kiew. Charkiw wurde beschossen, es gab Tote und Verletzte. Der Krieg in der Ukraine geht unvermindert weiter. Das Leben allerdings auch. Und das nötigt wirklich Respekt ab. Das Nationaltheater Lesja Ukraina mitten in Kiew hat seine Proben wieder aufgenommen. Proben für ein Märchen, das Kindern und Eltern Mut machen soll. Die Premiere ist für Sonntag geplant, berichtet Korrespondentin Silke Dietrich.
Gänsehautmomente. Mozarts Klaviersonate Nummer 16 auf der Bühne im Kiewer Theater Lesja Ukraina. Während die Russen eine neue Offensive im Osten des Landes starten, probt das Ensemble das Stück Im Land der Märchen, angelehnt an Hans Christian Andersen. Ein Schauspiel für Kinder. Das ist sehr wichtig, gerade in dieser Zeit, sagt die Regisseurin Olga Havilik. Die Kinder leiden doch am meisten gerade. Dabei sind sie unsere Zukunft. Sie sollen Hoffnung haben, dass die Zukunft besser wird, dass alle glücklich werden. Fast das gesamte Ensemble ist noch in Kiew. Alle seien erleichtert gewesen, nach langen Wochen endlich wieder proben zu können, sagt Artem Nemtsov. Im roten Mantel mit einem Zepter in der Hand. Artem spielt den König. Für mich ist das pure Freude gerade, sagt er. Ich denke, jeder Bürger und jede Bürgerin in der Ukraine sollten jetzt das machen, was sie am besten können. Und ich kann Schauspielern. Trotzdem stehe ich auch gerade vor einer großen Herausforderung. Fast mein ganzes Leben habe ich Stücke nur auf Russisch gespielt. Das ist eine neue Regel seit dem Krieg. Im Theater wird nur noch ukrainisch gesprochen. Wie fast überall im Land. Der Angriff von Russland auf Kiew sei für die Ukraine ein Bruch und zugleich auch ein Aufbruch gewesen, sagt Regisseurin Olga Havilik. Wir haben mehr Kraft, mehr Willen, mehr Glauben daran, dass unser Land und unser Theater weiterleben werden. Wir werden eine wunderbare Zukunft haben. Jetzt endlich wieder auf der Bühne zu stehen, sei nicht nur für das Ensemble von Bedeutung, sagt Artem. Diese Märchen gerade jetzt aufzuführen, ist wichtig für die Eltern und für die Kinder. Damit sich alle mal ablenken können von dem Horror, den unser Land nun schon seit mehr als 50 Tagen erlebt. Noch sitzen nicht alle Texte. Die Schauspielerinnen und Schauspieler lesen ab und zu vom Handy ab. Regisseurin Olga Havelik erteilt noch letzte Anweisungen. Dann macht sie nicht nur ihrem Ensemble Mut für die Premiere, sondern Mut für die kommende Zeit.
Unfälle, Streitigkeiten, Demonstrationen. Wer bei der Polizei arbeitet, hat oft ganz schön was auszuhalten, was man sich dann auch gelegentlich von der Seele reden muss. Zum Beispiel bei einem Polizeiseelsorger. Ein kirchliches Angebot in der Regel. Damit auch jüdische Polizistinnen und Polizisten einen Ansprechpartner haben, gibt es in Baden-Württemberg, übrigens als einzigem Bundesland überhaupt, zwei Polizeirabbiner, einen für Baden und einen für Württemberg, die seit gut einem halben Jahr im Dienst sind. Aber sie sind nicht nur Seelsorger, ihr Job ist sehr viel umfangreicher. Dazu gehört auch, den Polizistinnen und Polizisten zu vermitteln, was das Judentum ausmacht, wie sich Antisemitismus entwickelt. Katrin Grünewald hat den etwas anderen Unterricht an der Ulmer Synagoge verfolgt.
Ein langer, silbrig-blauer Reisebus biegt auf den Platz vor der Ulmer Synagoge. Freund und Helfer steht drauf und bewirb dich jetzt, Polizei, echt wichtig. Die Slogans leuchten blau und weiß auf den dunklen Scheiben. Knapp 30 Polizistinnen und Polizisten in Ausbildung treten in die Sonne. Sie stellen sich in Reihe und Glied auf, in dunkelblauen Uniformen und Schirmmütze.
Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Und herzlich willkommen.
Der Polizeirabbiner Schnior Trepnik mit Bart und schwarzem Hut empfängt die Auszubildenden aus dem oberschwäbischen Biberach. Dann gibt es noch einen Hinweis von einem Ausbilder.
Für alle diejenigen, die eine Kippa tragen wollen, hier könnten Sie Ihre Hüte ablegen.
Einfach Bescheid sagen, wir haben genug im Kippas da.
Drei tauschen ihre weiße Polizeimütze gegen eine weiße Kippa. Fast keiner von ihnen kennt eine Synagoge von innen. Eine Synagoge zu bewachen und zu wissen, was sich hinter den Mauern verbirgt, das will der Polizeirabbiner erreichen.
Ansprechpartner, Vertrauensperson zu sein und auch zu zeigen, dass Judentum bedeutet nicht nur sicherheitsrelevante Frage, sondern vor allem eine ganz normale, lebendige Religionsgemeinschaft.
Trepnik erzählt auch von der Geschichte der Juden in Ulm und der brennenden Synagoge in der Pogromnacht 1938. Sein Credo:
Wir haben auf jeden Fall alle eine Gemeinsamkeit, dass wir auf dem gleichen Welt leben. Wir haben nur dieses Welt und wir sollen alle miteinander zusammenleben, weil ansonsten ist die Sicherheit von uns alle gefährdet.
Solche Sätze kommen an. Auch, dass alle Fragen erlaubt sind. Eileen, eine der wenigen Polizeianwärterinnen, findet den Rabbiner sehr sympathisch.
Ich als Muslima muss sagen, es ist auch für mich wichtig, wie es in anderen Religionen ist. Und es ist auch aufregend, mal zu sehen, wie es hier, wie es überhaupt in der Synagoge aussieht und wie das Judentum an sich ist.
Nicht nur die Auszubildenden wissen eher wenig über das Judentum. Der Polizeirabbiner macht diese Erfahrung auch bei Führungskräften der Polizei. Er hat erlebt, wie dankbar viele Verantwortliche sind, dass sie Gespräche mit ihm führen können.
Und da kamen tatsächlich auch sowohl theologischen, aber auch politischen Fragen. Die Leute haben zum ersten Mal die Gelegenheit gehabt, eine Jude zu fragen und nicht über Jude zu sprechen.
Rock'n'Roll, Sie erinnern sich, 50er Jahre, Elvis Presley, als er auf die Bühne ging, lagen ihm die Fans zu Füßen, aber die Offiziellen meinten, solche Musik eher nicht jugendgefährdend und haben das dann verteufelt. Dabei startete gerade Elvis Presley seine Karriere mit christlich geprägten Gospel-Songs. In den USA gibt es schon seit Jahrzehnten eine Musikrichtung, die will beide Welten miteinander verbinden, den Rock'n'Roll und das Christentum. In Deutschland ist diese Christian Rock Music nicht so bekannt, in Amerika dafür umso mehr. Adrian Beritsch aus der SWR1 Musikredaktion hat ein paar Beispiele für Sie gesammelt.
Manche Songs, die machen richtig Kirchenkarriere und One of Us von Joan Osborne, das ist so einer. In Amerika, da wird der Song bis heute gerne in der Kirche gesungen. Ist das christliche Musik? In den USA gibt es die sogenannte Christian Rock Music, also die Rockmusik mit christlichen Texten. Aber der, der den Song geschrieben hat, der verneint das. Das war Eric Bazilian von den Hooters. Er sagt, er wollte mit dem Lied eigentlich nur seine Freundin beeindrucken.
I wrote it for my girlfriend, who's now my wife for many years. But she wanted me to show her how I made a song.
Das mit dem Beeindrucken, das hat geklappt. Die beiden haben im Anschluss geheiratet. Es war logisch, dass die Leute fragen, ob das hier zur sogenannten Christian Rock Music gehört, denn das ist in Nordamerika eine sehr verbreitete Stilrichtung. Larry Norman gilt als ihr Erfinder. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre klingt das so. Christian Rock Music geht aus der Hippie-Bewegung hervor. Ihre Anhänger nennen sich damals Jesus People, manchmal sogar Jesus Freaks. Und das mit den Freaks, das ist kein Schimpfwort, das ist ein Ehrenname. Christlich orientierte Bands wie DC Talk haben mit Songs wie diesem hier Millionen Tonträger verkauft. Es gibt sogar eigene Charts, in denen nur diese Art von Musik gelistet ist. Und die Spannweite, die ist enorm, denn mittlerweile können auch Heavy Metal oder Hip-Hop mit zutiefst religiösen Texten daherkommen. Und niemand ist damit so erfolgreich wie der Rapper Kanye West. Sir, six at the work. Well, six I'm like Mike. West wird gern auch als Spinner bezeichnet. Sein Spagat zwischen früherem Macho-Hip-Hop, zwischen Religion und US-Präsidentschaftskandidatur, dieser Spagat, der kommt vielen Beobachtern dann doch sehr grotesk vor. Kanye West kann das egal sein, er ist buchstäblich auf Mission. Seine Songs, die werden milliardenfach gestreamt. Und das zeigt, es gibt einen Markt für christlich geprägte Musik und dieser Markt, der ist sehr groß.
Mit der Osterdeko ist das ja so eine Sache. Die Puristen erlauben allenfalls ein paar bunt gefärbte Eier auf dem Frühstückstisch. Die anderen hängen Ostereier an die Zweige und stellen Osterhasen aus Holz oder Pappmaché aufs Regal. Und wieder andere spücken auch den Garten mit entsprechender Deko. In Oberprechtal im Schwarzwald ist das Ganze über jedes Haus hinausgewuchert, kann man sagen. Zwei Wochen lang haben alle Einheimischen geschmückt und dekoriert, was das Zeug hält. Und so darf sich der 1000-Seelen-Ort nun als Osterdorf alle Ehre geben.
Hier kann man halt die Ostereier angucken und hier ein bisschen rumlaufen.
Also sehr kinderfreundlich, familienfreundlich. Auch der Hund darf hier schnuffeln.
Das ist eine gute Idee, was die Oberprechtaler hier zustande gebracht haben.
Das Osterdorf im 1000-Seelen-Ort Oberprechtal erfreut sich großer Beliebtheit. Etwa zwei Wochen lang wurde hier alles geschmückt und dekoriert.
Es wird gepinselt, gehämmert, jeder trägt seinen Teil dazu bei. Manche Familie macht es zu Hause in ihrer eigenen Werkstatt. Auch der Kindergarten beteiligt sich und eigentlich fast alle Vereine sind mit im Boot.
Erzählt Silke Matt, die Ortsvorsteherin. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Liebevoll und bunt dekoriert erstrahlt der Kurpark mitten im Ort. Verzierte Osternester, farbige Osterhasen und viele bunte Frühlingsblumen, wohin das Auge reicht. Angefangen hatte alles vor über 20 Jahren mit der Idee einer Anwohnerin.
Und es hat so Anklang gefunden bei den Gästen, die über Ostern hier Urlaub gemacht haben. Und so ist es jetzt über die Jahre gewachsen. Also wir haben ganz klein begonnen. Alle Privatfamilien engagieren sich, schmücken ihre Häuser und Vorgärten eben österlich. So kann man wirklich mit Fug und Stolz behaupten, dass wir Osterdorf Oberprechtal unser Namen auch zurecht tragen.
Arthur Vogt ist schon von Anfang an dabei. So ein Projekt erfordere großen Zusammenhalt im Ort, so der Gastronom.
Das Miteinander, das ist das ganz Wichtige. Der eine weiß schon, was der andere machen muss. Das Feedback ist phänomenal, dass man einfach hört, die in diesem kleinen Ort kriegen sowas auf die Beine gestellt, das wird immer wieder bewundert.
Für ihn als Gastronom ist das Highlight des Osterdorfs natürlich die Ostertorte. Auch wenn die dieses Jahr deutlich kleiner ausfallen musste.
Wir haben jetzt also eine Ostertorte gemacht, 20 Quadratmeter vor drei Jahren noch, haben aber dieses Jahr Corona-bedingt reduziert auf die Hälfte.
Ein Dorf im Osterfieber. Selbst als ein Sturm die Buden kurz vor der Eröffnung zerstört, packen alle mit an. Ortsvorsteherin Silke Matt.
Nach drei Stunden stand alles wieder. Also das macht mich natürlich mega stolz und der Zusammenhalt ist phänomenal. Wir haben ja zwischenzeitlich auch ukrainische Flüchtlinge, die sind auch sehr gut aufgenommen. Auch die haben hier mitgeholfen.
Und das Resultat? begeistert die Besucher des Osterdorfs.
Ach, ich finde, es ist sehr schön gemacht.
Genau, und die Umgebung und wirklich ja, und farbenfroh und vor allem halt das Nest hier.
Weil das auch alles liebevoll gemacht ist.
Vor allen Dingen muss man immer wieder bewundern, die Leute, die sich die Arbeit machen und das alles aufbauen. Wichtig, wenn man solche Leute im Dorf hat.
Rot, blau, orange, seit Wochen liegen ja die bunten Ostereier im Supermarkt. Und spätestens morgen schaut man ja dann mit etwas kritischem Blick auf die gekochten Eier. Denn oft hat sich da ein ganz schöner Vorrat angesammelt, der sich nicht so ganz so schnell wegputzen lässt. Und ob die Eier dann alle so haltbar sind, weiß man nicht. Darum haben wir schon mal unseren Ernährungsexperten Werner Eckert gefragt.
Hartgekocht und noch lackiert gefärbte Supermarkteier können da durchaus 3 Monate überleben. Das hat die Zeitschrift Ökotest mal rausgefunden. Das Problem, du weißt halt nie, wo die bunten Eier, die du geschenkt gekriegt hast, herkommen. Selbst gekocht, selbst gefärbt oder eben gekauft. Bei gekauften hat es auf der Packung sogar noch ein Mindesthaltbarkeitsdatum gegeben. Aber wer verschenkt schon gefärbte Eier im Originalkarton? Gut, dass dieses Datum sowieso auch locker überschritten werden kann. Das zeigen amtliche Untersuchungen. Meistens waren die Eier auch nach dem Datum noch sehr gut im Schuss. Und wenn nicht, dann riecht man das, sagen Lebensmittelkontrolleure und notieren. Süßlich, hefig, gärig, fruchtig, faulig, muffig. Praxistipp, lieber die Eier im Kühlschrank als offen in der Sonne lagern und zuerst die Eier essen, die angeknackst oder gesprungen sind. Ansonsten kann nicht so viel passieren. Wie haben die alten Engländer mit Kolonialerfahrung das mit dem Essen immer gehandelt? Cook it, peel it or throw it away. Schmeiß weg, was du nicht kochen oder schälen kannst. Und so gesehen sind die Ostereier sogar doppelt sicher gekocht und mit Schale.